die Presse.
Schau in die Krone, unsere Zeit, unsere Zeitung.
Es ist passiert. Was in der Medienbranche jahrelang diskutiert wurde, ist eingetreten. Die österreichische Kronenzeitung, immerhin die reichweitenstärkste Zeitung des Landes, ist bald zum ersten Mal zu 100% im Besitz der Familie Tichand. Warum diese Geschichte quasi eine reale und sehr österreichische Version der Fernsehserie Succession ist, wird Ihnen gleich meine Podcast-Kollegin und Medienexpertin Anna Wallner erklären. Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist. Hallo Anna.
Hi.
Anna, worum geht's in der ganzen Sache überhaupt?
Ja, also es geht darum, dass nun der Tag gekommen ist, den Medienjournalisten schon lang herbeigesehnt haben, oder nicht herbeigesehnt, aber zumindest herbeigeschrieben haben, dass nämlich die Kronenzeitung bald wirklich komplett im Besitz oder im Eigentum der Familie Tichand stehen könnte, denn es wurden dafür wichtige Verträge unterschrieben vergangene Woche. Und das ist schon eine recht große Sache. Es ist nämlich so, dass die Kronenzeitung seit 1967 zur Hälfte im Eigentum eines deutschen Verlagshauses gestanden ist, der Deutschen Funke-Gruppe. Früher hießen die Watz. Und was auch interessant ist, ähnlich wie bei der Familie Tichand, auch die Funke-Gruppe gehört heute einer Familie. Die wird nämlich seit 2021 geführt von Julia Becker und ihren Geschwistern und ihrer Mutter. Also das ist recht parallel zur Krone. Und was auch noch ganz spannend ist, seit 2018 war es dann so, dass René Benko mit seiner Signa Holding wiederum die Hälfte dieser deutschen Funke-Anteile innegehabt hat. Und die sind ja, wie wir wissen, seit der Insolvenz der Signa-Gruppe jetzt in der Insolvenzmasse, sind aber nun angeblich auch freigegeben worden an die Tichands.
Aber kannst du mir ein bisschen mehr noch über die Vorgeschichte erzählen? Warum hat man sich da überhaupt so lange gestritten?
Ja, also es war so, dass eben, wie gesagt, in den goldenen 80er Jahren, in der Hochblüte des Printmediengeschäfts, die Deutsche Funke-Gruppe da eingestiegen ist und dem Krone-Gründer, dem Vater vom heutigen Christoph Tichand, dem Hans Tichand, beim Einstieg besondere Vorrechte eingeräumt hat, nämlich vor allem eine Gewinngarantie. Das heißt, es war ausgemacht, dass die Familie Tichand jedes Jahr ungefähr 10 Millionen Euro automatisch bekommt. Und wenn die Krone die nicht selbst abgeworfen hat, dann musste die Funke-Gruppe sie der Krone überweisen. Das war natürlich zu einem Zeitpunkt noch ein bisschen einfacher, als das Geschäft richtig super gelaufen ist. Und ist in den vergangenen Jahren immer mehr zum Problem geworden. Das heißt also, die Funke-Gruppe hat seit Jahren versucht, diese alten Verträge mit diesem Vorrecht wegzubekommen. Und geklagt, und dann gab es also dutzende Verfahren vor Schweizer Schiedsgerichten. Also man kann eigentlich sagen, diese beiden Hälfte-Eigentümer, und seit 2018 war dann eben auch René Benko drinnen, waren sich nicht ganz grün und haben sich ziemlich viele Sachen gegenseitig ausgerichtet.
Und haben ja, glaube ich, immer um die Vorherrschaft gestritten. Ne? Es war halt immer die Funke-Gruppe, damals noch Watz, die versucht hat, Tichand rauszuboxen und umgekehrt.
Ja, so kann man das nicht sagen. Es war eigentlich immer das Anerkennen, also von der Funke-Gruppe war es, glaube ich, ging es darum zu sagen, wir wollen die gleichen Rechte haben, wir wollen gleichberechtigt sein. Aber dass die Tichands als Familie des Gründers, als Erben des Gründers emotional mehr mit der Zeitung verbunden waren, das war, glaube ich, auch allen Beteiligten klar, ja.
Warum ist es überhaupt für manche so ein großes Thema? Es ist ja in Wahrheit eine Familie, der eine Zeitung gehört.
Ja, schön zusammengefasst. Aber Eva, ich kann dir sagen, es ist nicht irgendeine Familie. In Wahrheit ist es, um es jetzt in modernem Seriensprech zu umschreiben, es ist ein bisschen wie eine Art österreichisches Succession. Also diese Serie, die vielleicht manche von unseren Hörerinnen und Hörern auch gesehen haben, wo es eben geht um eine große Medienfamilie in den USA. Und die Tichands sind so etwas wie die österreichischen Murdochs. Rupert Murdoch ist ein australischer Medienmacher, der sehr viele Medienbeteiligungen vor allem auch in Großbritannien hatte. Das heißt also, was die Tichands machen, das interessiert schon viele. Und dann ist natürlich auch Fakten sind nicht von der Hand zu weisen. Faktum eins ist, die Krone ist nach wie vor Österreichs Reichweiten- und auflagenstärkste Tageszeitung. Die sinkt zwar natürlich auch, wie bei allen, aber sie hat immer noch 21,9% Reichweite. Das heißt, gut ein Fünftel der Menschen ab 14 Jahren lesen laut Medienanalyse immer noch täglich gedruckt die Kronenzeitung. oder ein bisschen mehr Menschen sogar auch online, weil die Krone-Zeitung natürlich eine Webseite hat und auch einen Fernsehsender Krone TV. Zweiter Punkt ist, dass die Krone sehr, sehr lange als sehr mächtig und einflussreich galt. Das geht noch zurück in die Zeiten des Gründers Hans Dichand, wo man immer gesagt hat, also Hans Dichand kann einen Politiker machen, er kann ihn aber auch zerstören, kann Politik machen. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail geben. Da gibt's viele, viele Beispiele damals, wo die Kronenzeitung sich auf die eine oder die andere Seite geschlagen hat und eben durch ihre Titelseiten und Kommentare Politik gemacht hat. Und das Dritte ist einfach jetzt, das ist wirklich eher so ein Medienbranchending, dieser Deal war eben seit Jahren Thema und wurde immer wieder verzögert und nun ist er offenbar wirklich passiert.
Und wie viel haben diese 50% an der Krone jetzt gekostet?
Ja, das ist die gute Frage, die natürlich alle wissen wollen. Ich habe auch versucht, das ein bisschen genauer herauszufinden, ist mir leider nicht gelungen. Geschätzt werden ungefähr 40 bis 50 Millionen Euro soll diese halbe Krone sozusagen noch wert sein. Das ist auf jeden Fall schon weniger als noch vor einigen Jahren. Man sieht also auch, dass dieser Medienmarktwert sinkt. Wobei letztlich vermutlich nur ein niedriger zweistelliger Betrag wirklich dann effektiv fließen dürfte zwischen den deutschen Eigentümern der Funke-Gruppe und der Familie Dichand. Denn es ist so, dass sich die Summe dieser ausständigen Gewinnausschüttungen, von der ich schon gesprochen habe, also von diesem Verpflichtung, dass die Funke-Gruppe der Kronenzeitung jedes Jahr Geld überweisen muss, da war dann der Sukkus dieser vielen Streits, dass die Funke-Gruppe sich dieses Geld einfach behalten hat. Und das ist schon auf einen Betrag von, sagen wir, ungefähr 40 Millionen Euro angewachsen. Das heißt, es wurde jetzt einfach gegengerechnet und somit würde nun nur mehr ein Kaufpreis von ungefähr 10 Millionen Euro bleiben. Diese Zahl zumindest hat der Trend geschrieben, das Magazin Trend. Ich konnte es, wie gesagt, nicht genau verifizieren. Und was schon auch ein bisschen dahinter steckt, ist, es gibt dann auch Experten, die sagen, die Frage ist, ob man die Krone nicht ein bisschen unterschätzt. Man tut jetzt so, als ob das ein großer, unbeweglicher Medientanker wäre, der auch lang blockiert war durch diese verschiedenen Eigentümer, die sich gegenseitig bekriegt haben. Es gibt eben Experten, die sagen, naja, ganz so ist es nicht. Ich habe die Reichweite schon erwähnt. Die Krone sollte man nicht unterschätzen. Die könnten heuer wieder einen zweistelligen Millionenbeitrag Gewinn machen und damit sehr gut dastehen. Also es ist ein bisschen die Frage, immer die Frage, wer schaut auf die Sache? Jeder hat ein bisschen einen anderen Blickwinkel. Manche finden, es ist hier ein Medienhaus, das eigentlich schon seinen Wert verliert. Und es gibt andere, die sagen, naja, aber wartet mal, da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.
Ist der Deal jetzt wirklich schon unter Dach und Fach und durch?
Nein, das ist er nicht. Es wurde mal unterschrieben, aber rechtlich durch ist er auf jeden Fall noch nicht. Das kann auch noch Monate dauern in Wahrheit, denn es bleibt jetzt spannend, was das Wettbewerbsgericht dazu sagt. Das muss ja dazu stimmen und da gibt's ja das Thema, das wir noch nicht erwähnt haben, dass Christoph Dichand seit vielen, vielen Jahren verheiratet ist mit Eva Dichand, die wiederum die Herausgeberin der Gratiszeitung Heute ist. Und da stellen sich natürlich wettbewerbsrechtliche Fragen. Darf das größte Tageszeitungsmedium des Landes im Eigentum sein einer Familie komplett, wenn es da ein anderes Familienmitglied gibt, das in der gleichen Branche auch was mitzustimmen hat. Das heißt, die Behörden müssen dazustimmen. Man geht da wohl aus, dass das passieren wird. Aber die spannende Frage ist, unter welchen Auflagen?
Und was für Auflagen könnten das sein?
Sie könnten zum Beispiel verbieten, dass Eva Dichand Geschäftsführerin wird. Oder dass Eva Dichand Gesellschafterin wird. Oder sonst irgendwas, ja. Nehme ich mal an, nur wie gesagt, da geht es dann schon noch um die Frage, ob jetzt ist das eine Problem gelöst, du hast einen mühsamen Mitgesellschafter, den hast du dir jetzt endlich vom Hals geschafft und dann kommt die Wettbewerbsbehörde. Also es ist schon, würde ich sagen, noch ein Thema, das spannend wird.
In die ganze Sache ist ja nun auch ein Gemälde von Gustav Klimt involviert. Wie das?
Ja, Eva, genau. Das ist der wirklich spannende, aber fast schon mysteriöse Seitenstrang dieser ganzen Geschichte. Und er trägt auch dazu bei, dass ich vorhin diesen Succession-Vergleich gezogen habe. Es geht um das Ölgemälde Danae von Gustav Klimt aus dem Jahr 1907, das schon sehr lange im Eigentum von Vater Hans Dichand war und von Experten heute auf 150 bis sogar 200 Millionen Euro geschätzt wird. Nun hieß es Anfang der Woche in einem Artikel des Magazins Trend, das Gemälde sei nun im Zuge dieses ganzen Deals an Christoph Dichands Schwester Johanna gegangen. Die ist 61 und eine ausgewiesene Kunstexpertin, hat früher die Galerie Würtle in Wien geführt und ist immer noch am Auktionshaus Dorotheum beteiligt. Und dazu muss man sagen, um das Klimt-Bild hat man sich in der Familie Dichand angeblich schon immer gezankt. Man kann nur solche Gemälde ja leider nicht zerschneiden und zum Beispiel durch 3 aufteilen, weil es gibt 3 Dichand-Nachkommen nach Hans Dichand. Also es hieß eben Anfang der Woche, Johanna Dichand hätte das Bild zugesprochen bekommen und dafür die für den Kauf der Funke-Anteile nötigen Unterschriften geleistet und sogar gesagt, sie würde auf sämtliche weitere Ansprüche aus der Krone verzichten. Ich gebe zu, wir Medien haben das alle dem Trend nachgeschrieben. Doch nun hat der Trendjournalist Andreas Lampel seinen Text korrigiert, weil er hat da offenbar bei der Recherche etwas verwechselt. Denn, und jetzt kommt's, das Bild soll doch nicht an Johanna Dichand, sondern an ihren Bruder Christoph Dichand gegangen sein. Da fragt man sich jetzt aber, wie passt das zusammen? Denn die Krone hat zwar selbst nicht verraten, in welcher Konstellation die Familie Dichand nun die Anteile an der Medienmarke Krone übernehmen wird, aber die Funke-Gruppe, also die, die jetzt aussteigen, hat dem Standard bestätigt, dass Christoph Dichand und sein älterer Bruder Michael Dichand zusammen die Anteile der Funke-Gruppe übernehmen werden. Von Johanna war da nicht die Rede. Ich meine, es ist eben die Frage, ob die Johanna ihre Anteile behält. Wenn nicht, ist wohl die Tatsache die, wenn sie aussteigt aus der Krone, muss sie irgendetwas anderes im Gegenzug bekommen. Und da hilft wohl wieder, dass die Kunstsammlung der Familie Dichand viel größer ist und mehr Werke umfasst als diesen einen zugegeben unverschämt wertvollen Klimt. Mhm. Ja, und dann ist da noch ein Aspekt, der ist irre spannend, Eva, wenn ich das noch kurz erzählen darf. Es gibt nämlich ganz viele Fragen rund um den Verbleib dieses Klimt-Gemäldes. Viele Jahre lang hat es in der Kunstszene geheißen, das befindet sich eigentlich in einem Zollfreilager. Das Bild wurde zuletzt in Österreich ausgestellt oder war zuletzt zu sehen im Jahr 2008 bei einer Ausstellung in Belvedere. Und da kam es aus einem Zollfreilager in Zürich und ist dorthin auch wieder zurückgekehrt. Das hat unsere Kollegin Almut Spiegler, unsere Kunstkritikerin und Feuilletonchefin, geschrieben und herausgefunden. Und jetzt hat sie weiter recherchiert und in der zuständigen Abteilung im Bundesdenkmalamt nachgefragt, wo sich denn das Gemälde befindet. Und die haben jetzt zur Auskunft gegeben, das Gemälde ist derzeit in Österreich.
Und was passiert jetzt mit der Mediaprint? Man muss ja dazu sagen, es gibt im Verlag ist ja nicht die Krone alleine, sondern sie ist ja schon vor Jahrzehnten mit dem Kurier quasi im Verlag fusioniert. Also die Mediaprint-Verlag sind Kurier und Krone.
Genau, also das ist eigentlich parallel dazu passiert. Das ist in den 80ern, sind die Deutschen eingestiegen und parallel dazu wurde die Mediaprint-Gesellschaft gegründet, wo man gesagt hat, Krone und Kurier bilden einen gemeinsamen Verlagskonzern, wo es vor allem darum geht, alle Angelegenheiten, die sich um Druck und Vertrieb kümmern, werden dort darin gebündelt. Jetzt ist es natürlich so, wenn die Funke-Gruppe aus der Krone rausgeht und eigentlich auch darüber kommen, reden wir vielleicht später noch kurz, auch geplanterweise auch aus der Kronenzeitung, sind da weniger Gesellschafter, die da mitreden in dieser Mediaprint. Und deswegen geht man davon aus, dass sich da auch einiges ändern wird in der Zukunft, was allerdings nicht bedeuten würde, dass sich diese Mediaprint komplett auflösen muss, was auch immer wieder mal geglaubt wurde, sondern eher, man geht davon aus, dass es eigentlich einfacher wird, wenn es dann nur mehr 2 Verhandlungspartner gibt, das sind nämlich die Raiffeisen und Dichand, also immer vorausgesetzt, die Funke ist dann wirklich aus allem draußen. Und man könnte es dann einfach als schlank geführtes Dienstleistungsunternehmen weiterführen. Man muss sagen, gewisse Vorarbeiten dazu sind auch schon passiert, vor allem auf Seiten von Kurier und Raiffeisen, also dass man zum Beispiel gewisse Abteilungen aus der Mediaprint abzieht und in die Kurierverlagsstrukturen einbaut. Also das heißt, ich glaube nicht, dass wir jetzt in diesem Jahr noch eine Komplettänderung der Mediaprint sehen werden, aber ich glaube, dass sich da in den kommenden Monaten und Jahren schon ein bisschen was verändern wird, vermutlich. Das, was das große Thema ist, auch wieder ein Streit, also überall gibt es Streit. Die Dichands haben sich da wiederum an einer Gewinnaufteilung gestört, die nach dem Schlüssel 70-30 aufgelöst wurde. Das heißt, die Krone hat sich immer ein bisschen schlecht behandelt gefühlt, weil sie hier mehr Gewinn abgeben mussten als der Kurier, weil sie halt auch größer sind.
Anna, du glaubst aber auch, es könnte jetzt nach dem Rückkauf der Krone bald eine Zäsur in der heimischen Medienbranche bevorstehen. Wie meinst du das?
Ja, Zäsur ist vielleicht sogar fast ein bisschen zu viel gesagt, aber ich glaube, es ist wie so eine Art Ära, die zu Ende gehen kann, nämlich die Ära der ausländischen Medienbeteiligungen. Zumindest, und das ist wichtig, bei Textmedien, wie ich es jetzt bewusst nennen würde, nicht mehr nur Printmedien. Denn es war eben so, dass in den letzten 40 Jahren ausländische Medienunternehmen sich ganz gern beteiligt haben an österreichischen Medienhäusern. Und das hat sich ziemlich geändert. Also noch ist, wie gesagt, die Funke-Gruppe auch an der Tageszeitung Kurier beteiligt, allerdings im Vergleich zur Kronenzeitung nur mit einer Minderheitsbeteiligung. Und auch dort will Funke raus. Also die wollen eigentlich Österreich Papa sagen. Und da ist man sich aber noch nicht über den Kaufpreis einig, also noch nicht sicher, wie viel kostet denn jetzt diese Minderheitsbeteiligung des Kurier. Das war bei der Krone ein bisschen anders. Aber da geht man davon aus, dass das im nächsten Jahr, vielleicht sogar noch im Jahr 2025, auch über die Bühne gehen könnte. Und dann würde es bedeuten, wenn Funke ganz draußen ist, dass sich eben kein deutsches und auch kein ausländisches Medienunternehmen mehr in Österreich mit einer Beteiligung aufhält. Und ich erinnere nur ganz kurz an die Medienhäuser, wo das so war. Also einst war mal der deutsche Gruner und Jahr Verlag an der Verlagsgruppe News beteiligt. Das ist heute nicht mehr so. Die VGN gehört heute zu 75% Horst Birker und zu 25% den Fellner Brüdern, den wiederum Österreich gehört. Dann war die Funke-Gruppe, wie gesagt, schon mehrfach erwähnt, an Krone und Kurier beteiligt. Das ist dann damit auch Geschichte. Die Süddeutsche eine Zeit lang am Standard. Der Standard gehört auch längst nur mehr der Familie Bronner. Und wie gesagt, Österreich gehört den Fellnern und einem Christoph Leon. Wir, die Presse und unsere Schwesternzeitung, kleine Zeitung, gehören der Styria. Da ist auch keine ausländische Beteiligung dabei. Und so lasse ich das fortsetzen in auch diverse regionale Zeitungen von Rus Media in Vorarlberg bis zu den oberösterreichischen Nachrichten. Stehen fast alle im Familieneigentum, manche auch noch im Eigentum einer Bank. Also das heißt, das hat sich verändert. Ausländische Medienbeteiligungen gibt es eigentlich nur mehr im Fernsehbereich. Also vor allem, wenn man schaut bei Plus4, ATV und der 7One Media Group oder bei Red Bull, beim Red Bull Medienhaus mit Servus TV, wenn man so will, weil der Eigentümer ja auch zur Hälfte thailändisch ist.
Aber wie kann ich das interpretieren?
Na, es ist auf jeden Fall ein Hinweis auf die sich verändernde Lage der Medienbranche, vor allem der, wie gesagt, Textmedienbranche. In den 80ern war Medienmachen ein richtig gutes Geschäft, das habe ich eh schon gesagt. Da wollten deutsche Medienhäuser oder auch schwedische wie die Bonnier-Gruppe zu uns kommen und sich da irgendwie beteiligen. Es ist auch ein bisschen ein Hinweis darauf, dass die österreichische Medienbranche einfach schwächelt, weil man kann schon beobachten, dass zum Beispiel ein belgisches Medienunternehmen derzeit einige deutsche Medienmarken aufkauft. Also für den gesamten europäischen Raum kann man das nicht, diesen Trend nicht sehen. Es ist bei uns derzeit so. Und wenn man jetzt aber was Positives sagen will, dann kann man sagen, die österreichischen Medien gehören wieder sich selbst. Also wir sind wieder Herr und Frau in unserem eigenen Haus.
Dann gehen wir noch mal ganz kurz zurück zur Krone. Was hört man denn sonst noch so? Warum ist dieser Deal denn überhaupt ausgerechnet jetzt über die Bühne gegangen?
Ja, ich glaube, da muss man dazu sagen, man darf sich das nicht so vorstellen, dass Christoph Dichand jetzt ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen ist, was man ja annehmen könnte. Das wirkt ja ein bisschen so, wie wenn das der große Lebensplan wäre, die vom Vater gegründete Zeitung und geführte Zeitung zum Erfolg geführte Zeitung voll in den Familienbesitz zu holen. Ganz so ist es nicht. Christoph Dichand gilt generell als zögerlich und eher entscheidungsschwach. Und es gab schon einige Termine, wo man diesen Deal hätte unterschreiben können und Dichand hat ihn verstreichen lassen. Und in seinem Umfeld hört man jetzt, dass er nach der Unterfertigung vergangene Woche nicht unbedingt freudenstrahlend rausgegangen ist. Und interpretiert wird das so, dass man sagt, dass es dem Dichand schon bewusst ist, was das jetzt bedeutet, ein Medium wie die Krone plötzlich ganz alleine zu besitzen oder im Eigentum zu haben, ohne die Absicherung durch einen Partner. Also er ist jetzt zwar sicher seinen mühsamen Co-Gesellschafter los, aber einfacher wird es nicht automatisch. Es ist natürlich schon eine Medienbranche, in der wir uns befinden, die so in so einer Krise ist. Es ist auch mutig, so ein Unternehmen komplett in der Familie zu halten.
Gut, danke Anna.
Gerne.
Ja, und das war's für heute. Wenn Sie Feedback zu dieser Podcast-Folge haben, Lob oder Kritik, dann schreiben Sie uns doch unter podcast@diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter. Danke fürs Zuhören und bis bald.